Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit...
Thomas Heilmann. Grüße Sie, Herr Heilmann. Sie kommen gerade vom Parteitag. Wie war der denn jetzt die letzten Tage?
Sehr professionell. Ich glaube, wir haben eine gute Visitenkarte abgegeben.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich war heute auch noch kurz da. Wir sind uns nicht begegnet. Wir haben uns jetzt erst im Nachgang getroffen. 1001 Delegierte. So viele kamen zusammen. Es gab sehr viele Reden. Welche ist am besten bei Ihnen nochmal hängen geblieben? Welchen größten Eindruck hat denn wer dort hinterlassen?
Ich glaube, die Rede von Ursula von der Leyen war sehr stark. Sie ist eine starke Präsidentin und ich glaube, es wäre sehr im deutschen Interesse, wenn sie wieder Präsidentin wird. Das hängt jetzt natürlich an den Stimmen der CDU, aber vor allen Dingen hängt es daran, dass die Rechtspopulisten nicht so stark werden.
Das ist richtig. So ein bisschen sind ja auch die Tonalitäten gesetzt worden. Haben Sie das Gefühl, zumindest jetzt mit dem Blick auf die deutsche Politik, dass die doch sehr teilweise rechtsgerichtete Rhetorik, die teilweise aus der CDU auch herauskam, dann doch ausreichend jetzt geschafft hat, viele AfD-Anhänger dann doch möglicherweise ins CDU-Lager zu heben? Oder ist da noch mehr zu holen?
Ja, das ist ehrlich gesagt die schwierigste Frage, die Sie mir überhaupt stellen können. Wie kann man AfD-Wähler eigentlich zurückholen? Da sind ja bisher alle Rezepte, ehrlich gesagt, von allen konkurrierenden Parteien nicht erfolgreich gewesen. Deswegen bin ich da auch ganz zurückhaltend mit Ratschlägen. Der Spagat für die Union war immer schwierig, aber die Volkspartei, also die Idee der Parteienlandschaft in Deutschland ist ja keine zersplitterte Partei, bei der jeder sozusagen seine Richtung pur bekommt, sondern es gibt Volksparteien, die schon einen Verhandlungsprozess in sich haben über politische Richtungen und große Kompromisse machen. Musterbeispiel bei uns in den letzten Jahren war das Thema Mindestlohn. Das hat lange gedauert, aber dann hat man sich zwischen Wirtschaftsflügel und Sozialflügel eben darauf geeinigt, dass man das macht und wie man das macht. Das hat ja auch sehr gut funktioniert, also auch wie man es gemacht hat in Deutschland. Und das setzt eben voraus, dass man eine gewisse Spanne abbildet und das ist theoretisch leicht gesagt und praktisch eben sehr schwer gemacht.
Wenn man jetzt wohlwollend auf die Rhetorik von Herrn Merz schaut als Parteivorsitzender in den letzten Monaten oder vielleicht auch sogar in den letzten 12 bis 18 Monaten, könnte man ja sagen, er hat wirklich versucht, so viel wie möglich fast bis nach rechts außen die Akteure, die Wählerstimmen mit einzusammeln. Ist jetzt Frau von der Leyen als Spitzenkandidatin der EVP mehr oder weniger die am anderen Ende des Spektrums unterwegs. Sie ist ja diejenige, die ja als EU-Kommissionspräsidentin vor rund 5 Jahren den Green Deal ja auch mit eingetütet hat, da ja auch sehr erfolgreiche grüne Politik initiiert hat als konservative Politikerin. Also sieht man jetzt wirklich die beiden Spektren damit innerhalb der CDU abgebildet?
Ein bisschen ist das schon. Also sind jedenfalls zwei herausragende Persönlichkeiten, die ein gemeinsames Fundament haben, aber eben dann doch im Detail unterschiedliche Akzente setzen und man kann auch sagen, unterschiedlichen Flügeln angehören. Und die CDU ist halt immer stark, wenn sie beide Flügel oder mehrere, es sind ja eigentlich mehr als zwei Flügel abbildet, nicht? Also es gibt den Sozialflügel, den Wirtschaftsflügel, den Klimaflügel und dann noch weitere Einzelbetrachtungen.
Aber den Klimaflügel, den würden Sie jetzt tatsächlich so hervorheben. Sie sind ja auch Vorsitzende der Klimaunion. Also haben Sie sich quasi als Flügel inzwischen etabliert?
Nö, wir sind noch ein Startup, also etabliert sind wir noch nicht. Aber wir kommen ganz gut voran. Mhm. Das sieht man auch an den Spuren dieses Parteitags. Wir haben keineswegs alle, aber doch einen nennenswerten Teil unserer Anträge durchbekommen. Also wir sind, glaube ich, vernehmbar. Und das ist auch gut so. Und ehrlich gesagt, die Union hat auch die Rolle, sozusagen denjenigen, die sozusagen die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt stellen. Für die ist die Union eine Heimat, aber es ist auch eben für diejenigen eine Heimat, die eher kurzfristige wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund stellen. Und daraus das ist auch im Wählermarkt wichtig, dass es sozusagen beide Stimmen gibt und alle sich repräsentiert fühlen. Wenn wir eine reine Klimaunion-Partei wären, wären wir eben sehr verengt, nicht?
Sie haben jetzt ja auch zum vierten Mal überhaupt, und das finde ich jetzt gar nicht so viel, Ihr Grundsatzprogramm überarbeitet. Das ist die erste Überarbeitung des Grundsatzprogramms in den letzten 17 Jahren gewesen. Das ist ja auch so ein bisschen die Konsequenz aus der Niederlage aus der Bundestagswahl 2021. Danach ist der Prozess ja gestartet. Wie schauen Sie
das denn als Klima... Das stimmt nicht ganz.
nicht ganz, okay, ja.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat das gestartet. Und das war noch, als Merkel regierte und sie ja schon Parteivorsitzende war. Und das ist dann durch Corona unterbrochen worden, weil man in Corona halt schwer diskutieren kann, also nur über Video halt. Und das dauerte ja ein paar Jahre leider. Und dann hat Friedrich Merz das sozusagen den Punkt von Annegret Kramp-Karrenbauer fortgesetzt. Die hatte das schon als Ziel und der erste Teil der Arbeit kommt auch noch von ihr.
Sehr gut, das ist immer richtig, auch nochmal gut zu korrigieren an dieser Stelle. Wie schauen Sie denn als Klimapolitiker und jetzt auch als Chef der Klimaunion auf das Klimakapitel? Was sind dort die wesentlichsten Verbesserungen jetzt in diesem neuen Grundsatzprogramm?
Also bei uns ist es so, dass die Programmlage sehr viel besser als die Interviewlage ist. Und die Interviewlage wird eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern mehr wahrgenommen als die Grundsatzprogrammlage, weil wir listen das schon. Im Grundsatzprogramm stehen alle wichtigen Dinge drin, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung ist, dass wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen, dass wir die Erneuerbaren ausbauen wollen, dass Nachhaltigkeit unverzichtbar ist, auch für kommende Generationen, steht da alles drin. Insofern ist das, da gibt es eher Kapitel, bei denen ich persönlich, also wenn Sie meine persönliche Meinung jetzt nicht als Klimaunionsmensch, also ich hätte mir die Passage zum Islam und so wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, aber natürlich ist bestimmte Teile des politischen Islam auch ein Problem, das kann man ja nicht leugnen. Und dass man das anspricht, ist auch richtig. Die Frage ist, ist jetzt in der Tonalität immer richtig angesprochen worden. Der Klimaflügel hat eher mit einigen Äußerungen Probleme, wo so, wenn man es etwas sehr verkürzt sagt, also wenn wir jetzt genug Technologie einsetzen und die Atomkraft wieder reaktivieren, dann wird das schon mit den Klimazielen und so ist es natürlich nicht.
Ja, so ein bisschen kommt es ja dann rüber auch, ne? Also wenn man sich jetzt die Parteitagsrede anhört in den letzten Tagen von Herrn Merz auch, der dann ja auch dann wieder den Generalangriff dann ausruft, da läuft zurzeit fast alles aus dem Ruder, was in der Regierung läuft. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dass jetzt richtig oder falsch ist oder so, aber wie schauen Sie manchmal so ein bisschen auf die Rhetorik der eigenen Parteikollegen? Also ist das, holen wir damit die Menschen auch ab, wenn man da diesen Generalangriff immer so plant? Ist ja wirklich alles so schlecht, was diese Regierung gemacht hat? Oder müsste man ein bisschen differenzierter drauf schauen, mit Blick zum Beispiel auf den doch größeren Ausbau der erneuerbaren Energien? Die Dekarbonisierung ist ja vorangeschritten, die CO2-Raten sind ja nach unten gegangen, auch die Energiekosten. Also da ist ja doch wahrscheinlich jetzt nicht fast alles aus dem Ruder gelaufen.
Und Ihre Frage hat ja zwei Teile. Der eine Teil ist, ich finde den ganzen Politikbetrieb, auch den ausdrücklich den meiner eigenen Partei, aber auch der anderen Partei, viel zu polarisierend, also weder hat die Ampel alles falsch gemacht, noch waren die 16 Jahre Merkel alle falsch, das ist alles Unsinn, ja. Und nicht, wenn Sie dann den Herrn Dürr da im Parlament von der FDP hören, der tut ja so, als wenn wir 16 Jahre lang eine Merkel-Diktatur hatten und nur froh sein können, dass wir sie wieder loswerden, das ist alles Unsinn, ja. Und natürlich ist auch nicht bei der Ampel alles falsch. Die CDU-CSU-Fraktion hat übrigens der Hälfte der Gesetze der Ampel zugestimmt in den vergangenen Monaten. Daran sehen Sie schon, dass das etwas differenzierter zu sehen ist. Ich persönlich, das finden Sie ja auch immer, wenn andere Journalisten mich jetzt porträtieren, versuche sozusagen da einen Gegenpol zu machen, mich immer etwas differenzierter zu äußern und eben nicht so einseitig. Die Klimabilanz der Regierung ist höchstens ambivalent. Wir haben unsere Klimaziele vor allem erreicht, weil wir eine Deindustrialisierung haben. Wir sind im Wärme-, also im Heizungsbereich, desaströs unterwegs. Ich meine, die haben unfassbar viel Geld und politisches Kapital in die Hand genommen, um Ergebnis einen Boom bei Ölheizungen zu haben. Das ist ja auch aus Sicht der grünen Ziele ziemlich katastrophal.
Aber müssen wir auch jetzt mal nachhaken, dann nicht auch da ein bisschen differenzierter draufschauen, weil wenn ich die Historie jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe, weil das gab es ja schon mehr oder weniger eine Einigung innerhalb der Ampel, dass es sowas gibt wie 65% erneuerbare Energien ab 2025 in all den neu eingebauten Heizungen, das wird ja auch mal durcheinander geworfen. Habeck wollte ja nicht in die Keller und die alten rausreißen. Trotzdem ist dann ganz viel Rhetorik dann auch entstanden dagegen. Dann gab es dann Tumulte innerhalb der Ampel. Die FDP hat sich dann wieder anders positioniert. Dann kam sie dann auch nochmal mit einer juristischen Klage um die Ecke, die dann das ganze Verfahren ja auch nochmal geschoben hat. Das heißt, da ist ja dann auch unglaublich viel Irritation im Markt entstanden, der dann ja dann dazu geführt hat, oh Gott, jetzt kaufen wir doch lieber erstmal nochmal ganz schnell die alten Ölheizungen. Also das kann man ja jetzt nicht unbedingt jetzt immer eins zu eins
Also ich bin ja sehr für Differenzierung, ja. Aber da hat die Regierung wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Die erste Frage ist, bis zu dem Heizungsstreit, den die ja vom Zaun gebrochen haben, gab es anders als bei den Autofahrern ja niemanden, der ein emotionales Verhältnis zu seiner Gas- oder seiner Ölheizung hatte. Nee. Die Leute waren auch nicht gegen Wärmepumpen. Gegen Wärmepumpen hatten sie zwei Sorgen. Erstens, ist es zu teuer? Und zweitens, funktioniert das in meinem Altbau? Und beide Fragen sind berechtigt. Und statt zuallererst mal die Frage zu klären, was zahlt der Eigentümer, was zahlt gegebenenfalls der Mieter und was zahlt der Steuerzahler, hat man das Förderprogramm eingestampft im Januar und hat bis Dezember kein neues aufgelegt. Damit muss man aber mal anfangen und sagen, pass auf, wenn ihr eine Wärmepumpe einbaut, dann sieht das mit den Kosten so und so aus. Das ist die allerwichtigste Frage. Stattdessen haben wir gesagt, ja, wie das mit den Kosten ist, das wissen wir nicht so genau, aber wir zwingen euch schon mal, wenn eure Heizung kaputt geht, dann müsst ihr eine Wärmepumpe einbauen. Mhm. Ja, so kann man das natürlich nicht machen. Also es ist sozusagen im Lehrbuch Beispiel für Change Management, wenn man das nicht macht. Und die vielgescholtene Große Koalition war beim Neubau strenger als das jetzige Heizungsgesetz. Weil man beim Neubau gibt es überhaupt keinen Grund, eine Gasheizung oder eine Ölheizung einzubauen. Das ist einfach Unsinn. Und das Ergebnis der Förderpolitik der Großen Koalition war, dass wir 2022, das war ja noch deren Gesetzes- und Förderlage, einen absoluten Rekordeinbau von Wärmepumpen hatten. Also genau das, was wir alle wollten. Aber eben noch kein Zwang zur Wärmepumpe. Und statt das mal ein bisschen weiterzumachen, dass es viele Leute mit positiven Erfahrungen von Wärmepumpen gibt, hat man sozusagen das Konzept der Großen Koalition vom Kopf auf die Füße gestellt, oder besser gesagt von den Füßen auf den Kopf, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt ja nicht nur einen Rekordeinbau bei Ölheizungen haben, sondern auch einen Einbruch bei Wärmepumpen, und zwar erheblicher Art. Wenn Sie das Ergebnis angucken, kann ich nur sagen, so macht man das leider genau nicht. Und selbst Robert Habeck sagt das ja heute, dass man das hätte anders machen müssen.
Ja, und dann die Kommunikation als solche ist ja dann auch nicht sehr glatt dann auch gelaufen. Und
da gibt es auch ein weiteres Problem. Ich habe selber eine Gasheizung bei mir zu Hause und rede jetzt schon seit Jahren mit mehreren Installateuren, wie man das in diesem denkmalgeschützten Altbau umbauen kann. Ziemlich kompliziert. Und jeder Einzelne, der da war, hat mir gesagt, nee, was hier da in Berlin in den Bundestag steht, ist alles Quatsch. So, es ist so, als wenn Sie eine Gesundheitsreform machen und alle Ärzte gegen sich haben. Sie können nicht gegen die Installateure, weil die waren diejenigen, die unisono gesagt haben, so geht es nicht. Und das hat bei der Bevölkerung natürlich tierisch, also dass die Opposition sagt, die Regierung macht Mist, also das regt ja niemand in Deutschland auf. Ja, das ist, finden alle ein Ritual. Aber wenn ich eine Heizung habe und mein Heizungsbauer sagt, dass, was sie da machen, ist skandalös in Berlin, es funktioniert alles so nicht und ist viel zu teuer, weil dann bin ich natürlich auf der Zinne. Und das ist bei Change Management der wichtigste Agent.
Ja, genau. Aber da kommen wir vielleicht nochmal zu einer grundsätzlichen Frage auch, wie man Politik oder in dem Sinne ja auch dann in unserem Kontext Klimapolitik macht. Also Sie haben ja in Ihrem Grundsatzprogramm sich ja nochmal ganz klar ja auch geäußert und stehen hinter dem Klimaneutralitätsziel 2045 der Bundesregierung. Gleichzeitig sagt Ihr Parteivorsitzende ja auch immer, lasst mal die Ingenieure ran und die Erfinder, die sollen das irgendwie mal richten. Die Politik ist dafür da, die Ziele auszurichten. Und jetzt genau an diesem Beispiel sieht man das ja auch so ein bisschen. Man kann das bei dem Bereich Windenergie auch sehen. Es gibt CO2-Reduktionsziele, die lassen sich dann herunterbrechen auf Ausbauziele erneuerbarer Energien. Dann hat man so Meilensteine wie 2045, 2030, vielleicht dann noch einige davor. Aber der Markt wird es ja nicht alleine richten. Also was ist aus der Perspektive der Union, vielleicht aus Ihrer persönlichen Perspektive auch dann der richtige Rahmen, damit tatsächlich auch wirklich die Ziele erreicht werden?
Die Möglichkeit, neue Lösungen nicht zu verbauen, die ist eigentlich sehr entscheidend. Aber natürlich muss die Politik Rahmensetzung machen. Die klügste Rahmensetzung ist es, über einen Geldbetrag zu machen. Wir sind in einer, also die Marktwirtschaft können sich nicht abschalten. Die Marktwirtschaft funktioniert wie Erdanziehung. Ja, also Lenin hat das Geld abgeschafft, um sozusagen das Kernelement von Marktwirtschaft zu eliminieren. Mit der Folge, dass eine katastrophale Tauschwirtschaft entstanden ist, bei der 10 Millionen Russen verhungert sind. Oder Sowjetbürger hießen die ja dann. Und wenn wir das Fossile teurer machen und mit einem Klimageld sozial abfedern, das ist ja der einzige Nachteil von dem Verteuern, und geschickte Steuerungselemente einbringen, dann funktioniert das. Und es gibt ja zwei Beispiele, wo es europaweit funktioniert, nämlich bei Industrie- und Energiegewinnung. Da haben wir den CO2-Preis im ETS1 ja, ein europäisches System. Und in diesen beiden Sektoren werden die Klimaziele eingehalten, auch nicht nur in Deutschland. Und das machen wir natürlich ganz dringend für Verkehr und Wohnen auch. Mit der Sinn, dann werden auch sinnvolle Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel die Oma, die auf dem Land fährt und nur 200 Kilometer Auto fährt. Da ist es aus einem Klimagesichtspunkt das Beste, was sie machen kann, ist ihren alten Diesel weiterzufahren. Weil der Neubau eines Elektroautos verursacht so viel CO2, dass sie das mit diesen 200 Kilometern im Monat niemals kompensiert. Und wenn sie nur 200 Kilometer fahren und das Benzin kostet irgendwann 3 bis 4 Euro, dann ist ja auch sozusagen die Preissteigerung relativ gering und das können Sie mit dem Klimageld sehr gut ausgleichen. Und lassen Sie das doch die Leute selber entscheiden anhand des Preisgefüges. Das wäre die richtige Methode. Das hat die Union bislang auch nicht so gesehen, sieht sie auch erst seit 4, 5 Jahren so, aber das ist aus meiner Sicht der richtige.
Ja, also ich glaube, an diesen Beispielen sieht man wahrscheinlich auch, dass da auch insgesamt wahrscheinlich von allen Seiten auch sehr viel Aufklärung auch notwendig ist, weil ich glaube, keiner hat ja der 80-jährigen Oma jetzt vorgeschrieben, aufs Elektroauto zu setzen, sondern das ist wirklich dann etwas, was der Markt entscheiden muss. Und wenn die Autos billig genug sind, dann wird sie möglicherweise auch umsteigen, aber solange dann vielleicht dann doch noch ihren alten Diesel fahren. Nur ist da nicht doch noch ein Element, was dann fehlt, weil klar, den Emissionshandel haben Sie jetzt indirekt angesprochen, der wird dann den CO2-Preis verteuern müssen. Klimageld jedweder Art wird dann natürlich auf der sozialen Seite versuchen wollen, dann diejenigen zu entlasten, die davon auch belastet sind. Das untere Einkommensdrittel, 20%, was auch immer.
Das profitieren, das untere Einkommensdrittel profitieren.
Ja, richtig. Aber das hilft dann ja immer noch nicht, wenn der Windanlagenbauer in Nordrhein-Westfalen nicht seine Genehmigung bekommt, seine Windkraftanlagen zu bauen. Da sind wir ja beim Thema Bürokratie, Genehmigung, Ausweisung von Land.
Sie haben völlig recht, aber es ist natürlich immer so. Alle Probleme werden Sie nicht mit einer Masterlösung hinbekommen. Im Energienetz, das ist ja, wenn Sie so wollen, gerade im Strom, in der Sonne, im Wind, nicht in dem Ausmaß, das ist ja hinter Ihren Zielen, aber in der Sonnenenergie hat die Ampel ihre Ziele erreicht. Aber das ist eben maximal die halbe Miete, weil die Frage, wie findet der Netzausbau statt und findet er rechtzeitig statt und so. Da hat ehrlich gesagt die Große Koalition nicht gut genug gearbeitet und bei der Digitalisierung der Netze auch nicht. Und in beiden Fällen hinkt die Ampel genauso hinterher wie die Große Koalition. Das löst ja die eigentliche Verteuerungskrise aus. Wir brauchen für 800 Milliarden Euro einen Netzausbau, der viel zu spät kommt und der ehrlich gesagt, so wie er jetzt gestaltet ist, auch viel zu teuer ist. Und das wird irgendwann dazu führen, dass die Gestehungskosten für Strom den kleineren Teil ausmachen, der größere Teil des Transportstroms über das Stromnetz ist. Und also es gibt ja einen Wirtschaftskreis in der SPD, der richtigerweise fordert, dass wir diese Übertragungsnetze, also diese Überlandleitungen wieder oberirdisch machen. Auf Strommasten und nicht unterirdisch, da haben die total recht. Den Unsinn ist auf Betreibung von Sigmar Gabriel und Horst Seehofer mal anders entschieden worden. Kostet dreistellige Milliardenbeträge. Einiges davon ist verloren, aber einiges könnte man noch retten. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die das nicht machen, zumal die Umweltpolitiker oder Klimapolitiker wie ich in der CDU es öffentlich fordern. Also wir können hinterher auch nicht. Ja, es gibt so oder so Geschrei. Also auch bei den Erdverkabelungen gibt es ja massive Bürgerproteste und die gibt es natürlich bei den oberirdischen Verkabelungen auch. Mhm. Aber wir als Opposition fordern das. Dann können wir natürlich hinterher nicht sagen, wie konnte die Ampel das machen. Also da gäbe es jetzt eine Menge Punkte, wo man aus meiner Sicht noch sehr viel klüger handeln könnte.
Naja, und an diesem Beispiel jetzt mal zu bleiben, ist wahrscheinlich der Beitrag innovativer Netz- und Kabeltechnologien ja auch noch völlig untergenutzt. Ja.
Also es gibt sogenannte Supraleiter, trauen wir uns nicht. Liegt am Regulierungssystem.
Warum trauen wir uns da nicht mit den Supraleitern?
Naja, weil also das Übertragungsnetzsystem ist ja ein relativ sozialistisches System. Ich lasse mir das in die Bedarfsplanung ein Kabel reinschreiben von der Bundesnetzagentur. Ja. Dann baue ich das und dann bekomme ich einen Eigenkapitalprozentsatz von meinen Investitionen.
Richtig.
Und den Unterhalt muss ich davon eigentlich auch bezahlen. Also ich investiere jetzt 1 Milliarde, dann kriege ich irgendwie zwischen 11%, weil die Zinsen gestiegen sind. Sprich, kriege ich 110 Millionen. Davon muss ich den Unterhalt bezahlen. Deswegen bin ich sehr konservativ, weil den Unterhalt zahle ich selber. Dass die Netze teurer sind und ich vielleicht auch mehr Netze brauche, als wenn ich Supraleiter einstelle, das stört mich ja nicht, kriege ich alles verzinst. Während wenn ich jetzt eine neue Technologie, für die ich noch keine 40 Jahre Erfahrung habe, einsetze, dann habe ich ein Risiko. Warum soll ich das Risiko nehmen?
Da fehlt der Markt. Also
ich habe gar keine marktwirtschaftlichen Anreize. Ich habe eben keinen Vorteil, wenn ich ein innovatives System nehme und damit dem System dienlich bin, dann kriege ich das nicht bezahlt. Wenn ich nicht dran verdiene, warum soll ich es dann probieren?
Gut, aber das
ist ja immer so, manches klappt und manches klappt nicht so. Weiß man ja vorher leider nicht, was klappt.
Aber gut, das kann die Union anders machen, wenn sie an der Regierung sind. Wie sieht es im Bereich Solarindustrie aus? Das war ja auch ein großes Thema in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Meyer Burger, andere Unternehmen, die investieren wollten, die haben sich für einen Resilienzbonus ausgesprochen. Selbst aus der CDU heraus gab es ja Stimmen wie von Herrn Spahn, die gesagt haben, ja, wir brauchen so etwas. Wäre das denn überhaupt der richtige Mechanismus gewesen? Und was würden Sie sonst denn anders machen, damit wir dann auch noch eine heimische Solarindustrie haben?
Also auch da hat leider die Ampel, also die haben im Sommer angekündigt, wir machen es irgendwo was. Dann haben sie bis in den April hinein 10 Monate gebraucht, um dann doch nichts zu machen. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man veranstalten kann. Es gibt nicht nur gute Gründe für den Resilienzbonus, den haben Sie ja gerade genannt, es gibt auch gute Gründe dagegen. Es ist keine ganz einfache Entscheidung, es ist auch keine nachteilsfreie Entscheidung. Aber es 10 Monate lang offen zu lassen, um es dann nicht zu machen und vorher angekündigt zu haben, das führt nun zur maximalen Verunsicherung. Und diese späte Entscheidung ist eigentlich unentschuldbar, zumal es viele andere Fragen gibt, wo man davor steht und denkt, macht doch mal eure Gesetze ordentlich, ja. Wir haben uns bei diesem Solarpaket jetzt enthalten, nicht weil wir dagegen sind, sondern wir halten die Mehrzahl der Bestimmungen, die die gemacht haben, für richtig. Es fehlt einiges und bei anderen steht man davor und denkt, wieso macht ihr das handwerklich so schlecht? Deswegen haben wir uns da enthalten. Also man könnte da noch eine Menge mehr machen. Da gibt's auch eine sehr gemischte Resonanz aus der Solarbranche.
Ja, vielleicht mal erlauben wir uns mal kurz mal diesen einen kurzen Exkurs. Sie sind ja eigentlich auch Quereinsteiger in die Politik und jetzt haben Sie immer mal wieder so ein bisschen durchblicken lassen. Also wie kann das denn sein, dass Entscheidungen so schlecht gemacht werden, so spät kommen? Was ist denn, wenn Sie, ich weiß gar nicht, ob Sie noch diesen Außenblick eigentlich haben, weil Sie sind ja jetzt auch schon seit vielen Jahren im Deutschen Bundestag, aber wenn Sie sich da nochmal so ein bisschen nochmal da hineinversetzen, wie erklären Sie sich denn, dass dieser Betrieb dann doch manchmal so dysfunktional erscheint? Ist es dann doch die Demokratie, die dann als zweitbeste Lösung dann hier sozusagen zuschlägt, weil das sind die Kosten, die wir zu ertragen haben für eine Mehrheitsentscheidung, oder ist da doch noch eine andere Perspektive drauf?
Also mit dem Thema beschäftige ich mich seit vielen Jahren. Es bringt mich auch um, weil Ihre äußere Beobachtung ist absolut korrekt. Wir sind in der Umsetzung von Maßnahmen in Deutschland, egal wo Sie hingucken, zu schlecht.
Aber nicht nur in Deutschland, muss man fairerweise auch sagen, oder?
Nein, nicht nur in Deutschland, aber jetzt machen Sie ihn noch komplizierter. Der Grund, der gilt auch für andere. Und warum ist es so? Das parlamentarische System ist hervorragend geeignet für Verhandlungen bei Interessensunterschieden in der Bevölkerung. Ich will Ihnen das in einem Beispiel deutlich machen. Wie viel Geld soll die Rentnergeneration kriegen und wie viel soll die dann arbeitende Bevölkerung bezahlen? Das ist ein Verhandlungsprozess. Mhm. Und jeden Euro, den die arbeitende Bevölkerung an die Rentner überweist, haben die weniger und die Rentner mehr. Da gibt es auch kein Objektiv richtig oder falsch, wo da die Grenze ist. Und dann ist es sehr gut, dass sie Volksvertreter haben, die das aushandeln. Das darf auch und soll auch ein bisschen dauern, damit das sozusagen verfolgbar ist. Und dann einigt man sich irgendwo. Und das ist konsensstiftend und friedensstiftend. das ist etwas ganz anderes als die Arbeit, die die Parlamente eben auch machen müssen, nämlich Dinge umzusetzen. Ganz viele sind völlig unumstritten. Wollen wir bessere Schienensysteme haben und eine pünktlichere Bahn, dann kann man ja nur sagen, ja, natürlich wollen ja alle. Ja, gibt es ja breite Einigkeit. Da geht es ja eher um die Frage, wie machen wir das? Sehr komplex, und da ist unser parlamentarisches System, so wie wir aufgestellt sind und so wie wir Dinge inkonsistent verteilt haben. Also wir haben Aufgaben unfassbar verteilt, nicht nur auf Kommunen, Land und Bund, das wird dann immer als Föderalismusproblem gesagt. Wir haben Tausende von Sonderorganisationen, von den Krankenkassen über die Rentenversicherung, über den Datenschutzbeauftragten, den Denkmalschutzbeauftragten, die Berufsgenossenschaften. Alle sind unabhängig und alle verfolgen immer nur ein Ziel. Da ging es auch gar nicht zu sagen. Die Berufsgenossenschaften verfolgen das Ziel, dass es keine Berufsunfälle gibt. Niemand ist für Berufsunfälle. Aber die Frage, ob diese Regelung, daher kommt ja dieser lange Genehmigungszeiten auch, weil dann plötzlich die Berufsgenossenschaft sagt, nee, so dürfte das nicht bauen. Und das widerspricht dann Zielen des Umweltschutzes möglicherweise, wo die Berufsgenossenschaft sagt, das Umweltschutzziel ist schön, aber wir haben hier nur Berufsunfälle anzugucken und deswegen entscheiden wir so. Und deswegen brauchen wir aus meiner Sicht eine große Staatsreform, die Umsetzung von solchen Zielen beschleunigt, und zwar ganz grundsätzlich. Das geht damit los, welche Leute arbeiten daran eigentlich, wie werden die ausgesucht, wie werden die befördert, wie werden die beurteilt, nach welchen Regeln arbeiten die, gehen wir mit Projekten um. Es gibt in unserem allgemeinen Verwaltungsrecht keine Projekte, dabei sind alles Projekte, weil es ja immer mehrere Beteiligte gibt. Und wie werden diese Projektergeber eigentlich dargestellt und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und das sagen einige der Kollegen in der CDU und ich selber eben sehr laut und deutlich auch seit vielen Jahren, auch schon in der Merkel-Zeit, wir können so nicht weitermachen. Und solange wir das nicht ändern, wird es auch nicht klappen. Und zwar auch nicht im Klimaschutz.
Ist denn nicht vielleicht auch das existierende Recht ein sehr unterschätztes Instrumentarium? Ich bin selber kein Jurist. Sie sind, glaube ich, Jurist, ne? Und waren ja auch Senator für Justiz- und Verbraucherschutz des Landes Berlins. Sie haben zuletzt ja auch vorhin ja auch schon angesprochen, mit einigen Urteilen ja auch dort von sich reden gemacht. Zum Heizungsgesetz war es ja der Fall. Beim Klimaschutzgesetz zuletzt sind Sie, glaube ich, gescheitert. Aber nutzen wir das Recht nicht vielleicht viel zu wenig? Also müssen wir nicht viel, viel mehr auch diesen Weg gehen zum Verfassungsgericht? Also für mich das schönste Beispiel eigentlich das Urteil vom 24.03.2021, wo ja dann auf einmal das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal gesagt hat, das ist eine Staatspflichtverletzung, wenn wir nicht die Klimaschutzziele einhalten.
Ja, konkret haben Sie gesagt, dass man die Klimaschutzmaßnahmen nicht beliebig in die Zukunft verlagern darf, weil man dann zukünftigen Generationen entscheiden kann. Also natürlich kann die Justiz helfen, bestimmte Weichenstellungen zu beschleunigen. Deswegen habe ich Anträge in Karlsruhe gestellt und bin teilweise erfolgreich und teilweise eben nicht erfolgreich gewesen. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass die Judikatur auch Teil des Problems ist, weil sie eben immer Einzelfälle entscheiden und im Einzelfall sagen, naja, da muss die Gesellschaft dieses Opfer dann doch bringen für den Einzelnen. Und im Einzelnen ist das auch immer kein Problem. Aber wir haben die Gesamtkomplexität unseres öffentlichen Systems so groß gemacht, dass wir an unserer eigenen Komplexität oft ersticken. Insbesondere auch, weil die Einzelnen diese Komplexität für ihre individuellen Interessen durchaus nutzen. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, es gibt in meinem Wahlkreis ein Luftkrankenhaus, also ein Lungenkrankenhaus, das nach der Wende zugemacht hat, weil man das in Berlin eigentlich nicht mehr brauchte nach der Wende, das aber eigentlich noch ganz gut intakt ist. Und da hatte der Senat 2015, das ist jetzt 9 Jahre her, die Idee, sogenannte vulnerable Flüchtlinge, sprich bettlägerige Flüchtlinge, da unterzubringen. Und die dort anwesenden Anwälte, die sich gut auskennen, haben einen Tierschutzverband gegründet zur Unterstützung unter anderem der Fledermäuse, weil es da auch ein paar Fledermäuse gibt, und haben gesagt, die Umweltverträglichkeitsprüfungen waren nicht ordentlich und haben in den letzten 9 Jahren verhindert, dass da irgendwo noch ein einziger Flüchtling einzieht. Dafür war das aber eigentlich, also diese Frage ist ja eine Nebenfrage. Aber also wenn Sie die Komplexität hochsetzen und Sie das Individualinteresse haben, die sollen da nicht einziehen, die Flüchtlinge, dann nutzen die Leute diese Komplexität auch in weitem Maße aus. Das muss man einfach wissen. Und wenn wir ihnen die rechtlichen Möglichkeiten geben, können wir uns auch nicht beschweren, dass die Leute sie nutzen. Und deswegen müssen wir die Komplexität abbauen und zu schnelleren Entscheidungen kommen. Und die Politik muss sich dafür auch zu Prioritäten entscheiden. Es gibt ein Positivbeispiel, wo wir diese Prioritäten klar gesetzt haben. Wir alle wollten im ersten Ukraine-Kriegswinter, dass diese LNG-Leitungen innerhalb von einem Winter eingebaut werden. Da gab es eine Priorisierung, nämlich diese Leitungen müssen zum Winter fertig sein, koste es, was es wolle. Mhm. Und plötzlich waren alle anderen Interessen da. Und das schönste Beispiel, finde ich, dass die Schwertransporte, die nicht möglich waren, weil die Brücken das nicht hergegeben haben, dadurch möglich geworden waren, dass sie so, wie kennen Sie aus dem Neubau, so Betonstützen unter die Brücke gebaut haben, also die Brücke unten geschlossen haben, lauter Sonderfehler reingemacht werden, damit der Schwertransport da drüber gehen kann, dann haben sie die Säulen wieder weggenommen. Das war ein pragmatisches Handeln, weil es ein einziges Ziel gab. Dieses Gerät muss an diesem Tag da sein und dann kriegen sie auch eine Verwaltung dazu, weil dann gibt es ja klare Vorgabe, was ist am wichtigsten. Und dann ist das am wichtigsten. Wenn wir aber immer gleichzeitig auch noch die Geschlechtergerechtigkeit voranbringen wollen und alles gleichgewichten, dann sind wir halt zu langsam. Und dieses Langsamkeitsproblem, das ist allerdings irrsinnig groß in Deutschland. Und ist auch in anderen Ländern groß, aber bei uns besonders.
Ja, aber das ist ja eigentlich wirklich ein sehr schönes Beispiel. Ne? Also wenn die Krise da ist, wenn wir wollen, dann können wir auch, zeigt das ja auch. Klar. Und zweifelsohne war natürlich der Überfall auf die Ukraine, die antizipierte Mangellage, die sich am Ende dann doch nicht als solche herausstellte, sicherlich aufgrund der vielen Maßnahmen dann auch. Aber trotzdem sind wir durch Krisen getrieben, dann doch zu Veränderungen dann auch willens. Die Pandemie hat das ja auch gezeigt, dass da sehr schnell drastische Maßnahmen dann auch ergriffen werden konnten. Warum gelingt uns das nicht in der Klimakrise? Denn die ist ja zweifelsohne zwar etwas schleichender, aber doch ungleich größer noch als Krise zu bewerten als die eben genannten. Also warum haben wir denn da dann nicht die Fähigkeit, schnell zu agieren?
Weil alle Bremsfaktoren, die wir in unserer Gesellschaft haben, wirken. Also wir haben ja diese Corona-Gesetzgebung in Tagen gemacht und dann haben wir, weiß ich nicht, die Baumärkte geschlossen, die haben ja dann alle geklagt und die Gerichte haben das aber alles gehalten, weil sie auch nicht die Verantwortung übernehmen wollten. Im Normalverfahren, und wenn man ehrlich ist, kann man das aus zwei, wir haben Corona eigentlich ganz ordentlich bewältigt insgesamt. Ja, wir haben weniger Tote, weniger Dauerverletzte, weniger wirtschaftliche Schäden als andere Länder. Andererseits muss man sagen, es sind eindeutig auch Fehlentscheidungen getroffen worden. Also ich war ja damals schon Mitglied des Deutschen Bundestages und auch ich habe sozusagen für Gesetzesvorhaben gestimmt, die sich im Nachhinein als Fehlentscheidungen herausgestellt haben. Und in einem normalen Verfahren hätten alle diese Bedenken ein ganz anderes Gewicht bekommen. Zum Teil auch berechtigte Bedenken, wie ich im Nachhinein sage. Und wenn sie es eben nicht ganz mit diesem Zeitdruck machen, dann schlagen diese Bedenken durch. Und diese Bedenken, da mischen sich ja immer richtige und falsche Bedenken und berechtigte Interessen und unberechtigte, das mischt sich ja dann alles.
Aber niemand kommt
hin und sagt, ich habe hier ein unberechtigtes Interesse.
Genau, das heißt, wir haben mehr Zeit, das abzuwägen und dann, klar, dann schlägt das die Risikoaversität dann auch möglicherweise auch uns Deutschen dann noch sehr viel größer dann durch als bei anderen. Aber müssten Sie dann nicht den Klimaklebern, den sogenannten, dann unglaublich dankbar sein? Weil Sie versuchen ja genau das zu tun, die Krise in die Gegenwart zu ziehen und zu sagen, jetzt müssen wir.
Das war künstlich. Ich glaube, dass die Klimakleber, die haben ja auch das Kleben aufgegeben, weil sie gemerkt haben, dass sie die Gesellschaft nur polarisieren. Diejenigen, die wie ich zum Beispiel die Klimakrise als noch viel dringlicher bezeichnen als viele andere, die haben zwar gesagt, naja, was sie wollen, verstehe ich, aber die Methode ist nicht richtig. Aber diejenigen, die das nicht so dringlich ansehen wie ich, die hatten jetzt die Ausrede, warum sie das eigentlich alles Quatsch finden. Und leider gibt es in der Klimakrise noch ein weiteres Problem. Es gibt viele, die aus ihrer Sicht das marktwirtschaftliche System, wie ich sage, und die würden sagen, das kapitalistische System ist eh ungerecht und die Klimakrise ist jetzt der beste Anlass, um das endlich abzuschaffen. Und erstens halte ich das eine Sache für falsch, aber ich glaube, dass mit Planwirtschaft werden wir es ganz bestimmt nicht überwältigen können. Aber es ist auch insofern eine brandgefährliche These, weil es den Konsens über die Frage, wie viel müssen wir für Klimafrage, auflöst. Weil alle, die sagen, das System möchte ich auf jeden Fall behalten, ich bin bereit, sozusagen mein Energiesystem umzustellen, was schon schwierig genug ist, aber ich möchte nicht mal unser politisches System und unser Freiheitssystem über den Haufen werfen. Und wenn das aber miteinander verknickt wird in der Forderung, dann schaffen sie damit mehr Konfrontation und eine Abkehr, das sieht man ja auch. Also ich mache mir Sorgen, was die Zustimmungsraten zum Thema Klimaschutz anbetrifft in der Gesamtbevölkerung, und das ist ein echtes Problem. Und es kommt natürlich auch daher, dass einige in ihrer Kommunikation beim Thema Klima eher Angst machen, als dass sie die Leute überzeugen.
Ja, und wahrscheinlich ist das Thema auch insgesamt möglicherweise auch falsch geframed, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, weil das ist ja inzwischen auch ein Bonmot, dass wir nicht eigentlich das Klima schützen, sondern eigentlich uns selber schützen. Und das uns selber heißt ja eigentlich den Wohlstand schützen wollen, die Resilienz, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und das führt mich jetzt vielleicht nochmal zur letzten Frage, Herr Heimann. Sie sind ja ein erfolgreicher Unternehmer. Sie haben ein tolles Unternehmen aufgebaut. Sie sind dann immer in die Politik gegangen. Warum tun Sie das eigentlich noch an? Und wenn Sie jetzt mal in die Zukunft mal schauen, und Sie können theoretisch ja noch 2, 3, 4, 5 Legislaturperioden ja auch in der Politik noch sein. Wie schauen Sie denn auf sich selber zurück? Wer wollen Sie denn selber mal gewesen sein in einer Situation, von der ich jetzt mal behaupten würde, das müssten Sie eigentlich gar nicht tun?
Also das sind ja zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum bin ich eigentlich rein in die Politik? Und die zweite Frage ist, wann gehe ich wieder raus? Fangen wir mit der ersten an.
Also gar nicht wann, sondern wie wollen Sie ausscheiden aus der Politik? Also ja, wer wollen Sie wirklich gewesen sein? Ja?
Also die erste Frage ist, ich habe mich immer für Politik interessiert. Ich interessiere mich immer für die Frage, wir müssen eigentlich das Zusammenleben von Menschen organisiert werden. Das tun sie bis auch als Unternehmer. Also wenn sie ein Unternehmen gründen mit vielen Mitarbeitern, dann ist ja die Frage, wie sind die eigentlich organisiert, dass sie den größten Kundennutzen schaffen? Wie viele Intrigen gibt es in einem Unternehmen, dass die Leute eigentlich davon abhält, das zu tun, was die Kunden eigentlich wollen? Und meine feste Überzeugung als Unternehmer war und ist, dass wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen und sich nicht mit ihrem Dasein in dem Gefüge des Unternehmens beschäftigen müssen, sondern mit der Sache, mit dem um sich das Unternehmen kümmert, dann wird das Unternehmen immer erfolgreicher sein. Jetzt aber gibt es eine Parallele. Jedenfalls habe ich das Glück, dass ich sehr früh Unternehmer geworden bin, schon mit Mitte 20 und das auch mit leidlichem Erfolg machen konnte, sodass ökonomische Fragen für mich jetzt nicht mehr so zentral sind. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, mein Vorgänger als Justizsenator ist zurückgetreten und das hatte mir nichts zu tun, aber es hat mir sozusagen die Chance gegeben, von jetzt auf gleich da einzusteigen. Und natürlich war es auch so, kann ich eigentlich mit meinem Fähigkeiten-Set da irgendwie erfolgreich sein. Ich habe Politik immer als Projekt verstanden. Ich habe in der Justiz einiges, glaube ich, erfolgreich verbessern können. Eine Sache ist im Moment gerade wieder sehr aktuell, die aber von mir stammt, die Vermögensabschöpfung kriminell erworbenen Vermögens ist von mir 2012 als Defizit definiert worden, auch öffentlich gemacht worden. Ich habe das gefordert und habe es auch durchsetzen können und Mehrheiten bekommen. Und in Berlin gibt es einen Clan, der hat da 77 Immobilien verloren, der ist viel durch die Zeitung gegangen. Das ist nur möglich, weil ich dieses Gesetz mir überlegt und durchgesetzt habe. Und, und so versuche ich eben die Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag zu verbessern. Da gibt es auch viele kleinere Sachen, die ich, glaube ich, verbessern konnte. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Und gegenwärtig versuche ich auch, den eingangs ja besprochenen Klimaflügel, der in der Klimaunion sich organisiert, institutionell auf eine sichere Basis zu stellen. Und dann in der Tat stellt sich die Frage, was wären die folgenden Ziele? Das ist ein bisschen schwierig für mich heute zu sagen, weil ich glaube, wir stehen noch vor einschneidenden Veränderungen, die aber nicht ich bestimme, sondern die Umwelt bestimmt, das politische Umfeld bestimmt. Ich bin mir sehr unsicher, was da im Ukraine-Krieg noch alles uns bevorsteht. Ich bin auch sehr unsicher, ob diese Ampelregierung hält. Und das alles wirkt sich natürlich auf meine persönliche Agenda aus. Ja, also ich arbeite ja nicht im luftleeren Raum, sondern ich bin von diesen Umständen irgendwie auch betroffen. Und deswegen kann ich Ihnen noch nicht sagen, ich kann Ihnen versprechen, dass ich diese beiden Großprojekte, Staatsmodernisierung, bessere Gesetzgebungsverfahren und Klimaschutz, dass ich die mit den Zwischenzielen, die ich habe, zu Ende machen werde. Und was ich dann mache, weiß ich noch nicht.
Ja, das war auch weniger jetzt eine Frage so nach ihren beruflichen Zielen, weil das finde ich ja auch spannend an Figuren wie die ihre ja auch. Sie müssen es ja eigentlich gar nicht machen. Und trotzdem tun sie sich das an, in Anführungsstrichen. Das ist ein anstrengender Alltag, den sie zu bewältigen haben. Ist jetzt nicht so jetzt aus ihrer Perspektive heraus, dass sie es aus ökonomischen Gründen jetzt auch unbedingt weiter betreiben müssen. Deswegen dann doch die Frage dann auch, also wer... Ich formuliere es einfach nochmal genau so. Wer wollen Sie denn wirklich auch insgesamt gewesen sein als jemand, der politische Spuren auch hinterlassen hat? Also denken Sie dann doch eher in Projekten, das kam jetzt so durch, oder sehen Sie sich dann doch in einer etwas größeren Agenda dann auch, um ja vielleicht auch die Union in eine bestimmte Richtung auch weiter voranzutreiben? Also haben Sie da möglicherweise auch da noch größere Ambitionen vor?
Also die... Das Letztere eher nicht, und zwar auch deswegen, weil ich werde dieses Jahr 60. Ich bin zu kurz dabei, um jetzt, weiß ich nicht, Parteivorsitzender oder sowas zu werden.
Da aber zu kurz ist ja auch schon sehr euphemistisch, oder? Ich meine, Sie sind jetzt auch schon seit 15 Jahren oder sowas in der Politik. Also
nee, 12 erst. Und, 12, ich war 5 Jahre in der Landespolitik also. Und ich bin in der Bundespolitik jetzt 7. Das ist kurz. Also...
Das an für sich ist ja schon sehr dysfunktional.
Ja, also Olaf Scholz, also, bevor der Kanzlerkandidat wurde, war eben 30 Jahre in der Politik und nicht in der Bundespolitik. Und ich bin 7, ja. Also der ist jetzt in einer Partei, aber das gilt überall gleich. So, ich bin in politischen Terms noch eine Nachwuchskraft. In meinem Lebensalter, weil ich ja, das ist ja meine zweite berufliche Karriere, bin ich nicht mehr ganz jung. Deswegen sehe ich gar keine Aussichten, da irgendwie ganz nach vorne zu kommen. Ich habe es immer als Projekt verstanden, bei dem ich versuche, einen Beitrag für unser Gemeinwesen hinzubekommen. Da war ich auch durchaus mal nicht erfolgreich, aber Gott sei Dank waren auch einige Projekte erfolgreich. Und wir haben heute und gestern, also heute ist der Parteitag zu Ende gegangen, gestern haben wir unser Grundsatzprogramm geschlossen. Die letzten 10 Seiten der 70 Seiten gehen darüber, dass wir eine grundsätzliche Staatsmodernisierung brauchen. Und das ist mit dem Projekt Neustart innerhalb der Union, das Nadine Schön und ich gemacht haben. Da haben wir einfach die ganze Partei davon überzeugt, dass das sein muss, dass wir diesen Staat jetzt mal neu aufstellen müssen. Und das sind ja Spuren, die ich hinterlassen werde, von denen ich fest überzeugt bin, das ist gut. Jetzt haben wir das, steht es in einem Programm drin, damit ist noch lange nicht umgesetzt. Aber immerhin, solange es nirgendwo im Programm steht, wird es auch nicht sein. Viele Parteien sind gegründet worden, die SPD vor 150 Jahren, um soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit darzustellen. Haben wir es eigentlich erreicht? Oder ist da nicht immer noch was zu tun? Also insofern, es ist aber schon viel erreicht, wenn man es wenigstens sieht, das Problem. Ja, das ist sozusagen, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und das war immer mein Ziel und ein anderes Ziel habe ich eigentlich auch nicht. Aber es ist meine Arbeit an den großen Themen. Also ja. Es ist spannender als viele andere Themen. Es ist ja inhaltlich total interessant.
Ja, aber es gibt Ihnen ja auch nochmal eine zusätzliche Freiheit auch, oder? Ich meine, wenn Sie jetzt wirklich ambitionslos sind im Sinne von Parteiämtern, dann können Sie sich ja noch angstfreier und auch unbequemer äußern innerhalb der Partei und in der Öffentlichkeit auch.
Ja, das ist so. Also Sie brauchen Parteiämter, um überhaupt Fuß zu fassen. Deswegen war ich 10 Jahre Kreisvorsitzender, das habe ich aber freiwillig aufgegeben. Ich war auch 10 Jahre stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in Berlin, das bin ich auch nicht mehr. Das macht einen eher noch freier, das ist so, ja.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Seien Sie sich aus der Unterstützung auch von außerhalb, glaube ich, auch sehr sicher. Ich glaube, das ist für viele Akteure. Ich bin ja selber jemand, der ja aus der Cleantech-Wirtschaft ja auch kommt. Ich glaube auch sehr, sehr gut zu wissen, dass es auch in allen Parteien manchmal mehr, manchmal weniger, aber doch fast überall auch Kräfte gibt, die den Klimaschutz wirklich ernst nehmen. Dazu gehören Sie ja auch. Und erstmal ganz besten Dank für das tolle Gespräch.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.